wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute alles unter Kontrolle, Geschlecht und Gesellschaft 1917, 1945, 1968, heute. Und in den kommenden 40 Minuten hören wir einen Beitrag von Bini Adamczak. Hauptsache Nebenwiderspruch. Geschlechtliche Emanzipation und russische Revolution. Die restlichen zwei Drittel der Sendung wird dann ein Vortrag umfassen von Lars Quadfasel. Er spricht über Geschlechterverhältnis und Postnarzissmus. Der sonnige Tag, an dem die russische Revolution ihren Anfang nahm, war der 23. Februar 1917, nach westlichem Kalender der 8. März, der Internationale Frauentag. Während der Frauentag zuvor an unterschiedlichen Tagen begangen worden war, sollte er 4 Jahre später endgültig auf das Datum des 8. März festgelegt werden. Und zwar, auch wenn diese Tradition immer wieder unsichtbar gemacht wurde, genau aufgrund des Ereignisses der russischen Revolution. Schließlich war es eine größere Anzahl jener Menschen, deren Geschlecht dieser Tag gewidmet ist, die zunächst für Gleichberechtigung demonstrierten, dann für Brot streikten, schließlich zum Stadtzentrum marschierten und »Weg mit dem Zaren« skandierten. Sie trugen Hosen, kurze Haare und immer öfter Gewehre. Einige Tage und Kämpfe später dankte der Zar ab. Wiederum einige Wochen oder Monate darauf traf die Nachricht davon in den Dörfern ein, in denen die absolute Mehrheit der russischen Bevölkerung lebte. Zunächst füllten sich die Kirchen mit weinenden Bauern, die nicht wussten, was nun aus ihnen werden sollte, nachdem ihnen ihr geliebter Zar, immerhin ein Gott auf Erden, genommen worden war. Kurz darauf, als auch die Landeshauptleute und die regionale Polizei entmachtet waren, dankten sie Gott für den Volkssieg und beteten für die neue Regierung. Dann enteigneten sie das Kirchenland, setzten die Priester ab und weigerten sich, weiter für den Gottesdienst zu zahlen. Nicht nur in den Dörfern, im gesamten Land waren die Reaktionen auf die Revolution sehr unterschiedlich. Manche Russinnen hielten sie für eine nationale Erhebung gegen einen zaristischen Hof, von dem es seit einiger Zeit hieß, er sei in Wirklichkeit von Deutschen dominiert worden. Andere begrüßten einander mit dem abgewandelten Ostergruß »Russland ist auferstanden« oder zeigten sich fest davon überzeugt, dass Lügen, Spielen, Stehlen, Fluchen und vor allem Trunkenheit nun auf einen Schlag verschwinden würden. Die Missverständnisse lassen sich nicht ausräumen, noch lassen sie sich zeitlich oder fraktionell ordnen. denn es wollen nicht nur gleiche, Verschiedenes zu verschiedener Zeit oder Verschiedene, Verschiedenes zu gleicher Zeit, sondern auch Gleiche zur gleichen Zeit Verschiedenes. Die Revolution ist, neben anderem, ein Ensemble vielfältiger Missverständnisse, die aber überlagert werden von dem einen Missverständnis, dass nämlich alle einander verstehen. Im Augenblick der Erkenntnis ihrer Freiheit zogen die Menschen auf dem Land ihre besten Kleider an, küssten einander und feierten 3 Tage lang durch. Die Revolution ist, neben anderem, das Erleben eines Ereignisses des Einverständnisses und zugleich millionenfaches Missverständnis. Die provisorische Regierung in Petrograd, die Russland zwischen Februar und Oktober 1917 zu regieren versuchte, wollte die vielleicht wichtigste Frage der Revolution, die Frage der Landverteilung nämlich, einer konstituierenden Versammlung überlassen, für die sie die ersten allgemeinen Wahlen vorbereitete. Bis dahin, so vertrat es die Regierung gegenüber den ungeduldigen Bäuerinnen, wären Inbesitznahmen von adligem Land ungesetzlich. Die Bäuerinnen, bildungshungrig in Sachen Demokratie, verstanden und erließen kurzerhand auf den Bauernversammlungen eigene Gesetze, welche die Enteignungen legitimierten. Während die bürgerlichen Offiziere, wenn sie vom Volk redeten, die Nation meinten, zählten für die bäuerlichen Soldaten die Offiziere selbst nicht zum Volk. Deswegen dürften sie es nicht als einen Widerspruch zur Volksdemokratie begriffen haben, den Herren Offizieren damit zu drohen, sie umzubringen, für den Fall, dass sie den Vormarsch befehlen sollten. Von solcher Missverständlichkeit blieben auch die kommunistischen Parolen nicht verschont. Die Konzeption des Schützengraben-Bolschewismus durch einfache Soldaten beschrieb ein hoher Offizier, General Brusilow, so:
Sie wollten nur das eine, Frieden, damit sie nach Hause gehen, die Gutsbesitzer ausrauben und frei leben konnten, ohne Steuern zu zahlen oder irgendeine Autorität anzuerkennen. Sie hatten nicht die leiseste Ahnung von den Parteien, noch von irgendeinem Kommunismus oder der Unterteilung in Arbeiter und Bauern, aber sie träumten davon, zu Hause ohne Gesetz oder Gutsbesitzer zu leben. Diese anarchistische Freiheit nannten sie Bolschewismus.
Viele Soldatinnen schienen der Meinung zu sein, dass es sich bei
Annexionen,
von denen in der Parole
Frieden ohne Annexionen
die Rede war, um Länder auf dem Balkan handelte, oder hielten die
Internationale
für eine Gottheit. Während der frühen 20er Jahre kam auch der antisemitische Antikommunist Henry Ford aufgrund der durchgesetzten sozialistischen Rationalisierung und Taylorisierung zu einem ähnlichen Ruhm. Viele Menschen vermuteten, dass es sich bei ihm um eine Art Gott handle, der hinter Lenin und Trotzki stehe. Doch entgegen dem Hochmut des bürgerlichen Historikers und seiner hochgeborenen Zeitzeuginnen hatten sie auch recht. Ein nationaler Volksbegriff war immer schon wenig revolutionär, geschweige denn emanzipatorisch. Vor allem aber waren Land und Frieden faktisch die Quintessenz der Revolution von 1917, welcher der Bolschewismus in einem kurzen historischen Moment ihren politischen Namen gegeben hatte. Land durch wilde Enteignung und Frieden durch Desertion. Doch entscheidend ist weniger, das Missverständnis im Nachhinein durch Parteinahme und Sortierung auszuräumen, sondern der Umstand, dass es sich nicht ausräumen lässt. Es lässt sich ausräumen nur auf Kosten der Revolution. Genauso wird aber das bolschewistische Politikmodell lesbar als Versuch, die Vielstimmigkeit der Revolution wieder zum Verstummen zu bringen. In einer Bewegung, die kaum, dass sie die Macht der Räte gefordert hat, erst die bürgerlichen Parteien verbietet, dann die sozialdemokratischen, sozialrevolutionären, anarchistischen Organisationen und Zeitungen zerschlägt, um bald darauf die innerparteiliche Opposition zu unterbinden und schließlich abweichende Gedanken unter Strafe zu stellen. Das Bemühen, die Polyphonie der Revolution auf Linie zu bringen, offenbarte Lenin bereits 1918.
Jede maschinelle Großindustrie erfordert die bedingungslose und strengste Einheit des Willens. Aber wie kann die strengste Einheit des Willens gesichert werden? Durch die Unterordnung des Willens von Tausenden unter den Willen eines Einzigen. Die Revolution hat soeben die ältesten, die stärksten und schwersten Fesseln, denen sich die Massen unter der Knute unterworfen hatten, zerschlagen. Das war gestern. Heute aber fordert dieselbe Revolution, und zwar im Interesse des Sozialismus, die widerspruchslose Unterordnung der Massen unter den einheitlichen Willen der Leiter des Arbeitsprozesses.
Von solchen Äußerungen wird sich nicht nur Lenins alter Lehrer, der Sozialdemokrat Karl Kautsky, missverstanden gefühlt haben. Der analysierte, im Sozialismus solle die Stellung der Arbeiterinnen noch unter das Niveau des Kapitalismus gedrückt werden. Oder auch der Revolutionär Victor Serge, der bei seiner Ankunft in Russland 1918 in ähnlichen Verlautbarungen Grigori Sinowjews, des Vorsitzenden des Petrograder Sowjets, eine
Theorie der Erstickung aller Freiheit
entdeckte. Von diesem Autoritarismus dürften sich vor allem auch alle Arbeiterinnen verarscht gefühlt haben, die mit der Forderung der
Arbeiterkontrolle
in den Aufstand gegen die Autoritäten gezogen waren. In der Revolution überlagerten sich diverse Affekte, Hass auf alle Autoritäten, Sehnsucht nach Freiheit wie nach Rache und viele andere mehr. Bäuerinnen verhafteten ihre Priester, Hausangestellte zogen in die großen Wohnzimmer und verbannten ihre vorherigen Herrinnen in die kleinen Kammern, sogenannte Frauen rasierten sich die Haare und forderten gleichen Lohn, Kellner demonstrierten gegen Trinkgelder, Prostituierte streikten und Soldatinnen forderten in Solidarität mit den streikenden Arbeiterinnen den 8-Stunden-Tag für Kriegseinsätze. Zugleich wurden Adelige vergewaltigt, Diebe gelyncht und Fremd- oder Reichaussehende verprügelt. Hierin und nicht in der Einsetzung einer provisorischen demokratischen Regierung oder in der Absetzung dieser Regierung besteht das Ereignis der Revolution. Die Enteignungen von Großgrundbesitz, die bereits seit Monaten wild stattgefunden hatten, nahmen zu, nachdem ein Sozialrevolutionär Agrarminister geworden war. Noch mehr, nachdem die bolschewistische Regierung sie legalisiert hatte. Nach den Erfahrungen der brutalen Rache, die das zaristische Regime nach dem niedergeworfenen Revolutionsversuch von 1905 an den Bäuerinnen genommen hatte, wussten diese um die Schwierigkeit, lokale Revolutionen gegen eine organisierte Konterrevolution zu verteidigen. Eine Revolution, die, was wünschenswert wäre, das Machtzentrum unbesetzt lassen will, muss zugleich Vorsorge treffen, dass es nicht von anderer Seite besetzt wird. Ein Vakuum hat die Eigenschaft, allerlei Dreck anzuziehen. Zu viele Niederlagen in Revolutionen von Frankreich 1848 über Spanien 1936 bis Ägypten 2011 warnen davor, die Bedeutung des fortgesetzten Kampfes um und gegen die Staatsmacht zu unterschätzen. Aber auch das so häufig auf seinen historisch-logischen Begriff gebrachte große Ereignis, die Ergreifung der Staatsmacht, wird von der Uneindeutigkeit heimgesucht, von der es sich in seiner präzisen militärischen Organisation abzuheben sucht. Die Oktoberrevolution, die zu ihrem 10-jährigen Jubiläum von der Sowjetregierung fürs Kino Eisensteins gedächtniswirksam als Erhebung der Massen inszeniert wurde, erscheint mit etwas Sympathie fürs Detail als konspirativer Putsch in Form einer Kette von Missgeschicken und Missverständnissen. Angesetzt hatte ihn Lenin gegen den Widerstand seiner Partei auf die Mittagszeit des 25. Oktober, da an diesem Tag der Allgemeine Rätekongress tagte, der mit hoher Wahrscheinlichkeit die seit langem erhobene Forderung
»Alle Macht den Räten«
realisiert und die Entmachtung der provisorischen Regierung beschlossen hätte. Aber die Erstürmung des Winterpalais durch die bolschewistische Militärorganisation, die den Räten vorgreifen und den Bolschewiki einen strategischen Vorteil bringen sollte, musste mehrfach verschoben werden. Zunächst auf 15 Uhr, dann auf 18 Uhr, dann wurde auf eine feste Zeit gleich ganz verzichtet. Im entscheidenden Moment stellte sich heraus, dass es keine rote Lampe gab, die das vereinbarte Startsignal hätte geben sollen. Der Kommissar, der die rote Lampe holen sollte, verlief sich in der Dunkelheit, fiel in eine Schlammgrube und kehrte mit einer Lampe zurück, die sich weder am Fahnenmast befestigen ließ, noch überhaupt rot war. Schließlich behauptete Lenin, um die historische Chance auf die Diktatur seiner Partei nicht verstreichen zu lassen, die Regierung sei gestürzt, obwohl noch nichts dergleichen geschehen war. Als die Menschewiki und rechten Sozialrevolutionäre am späten Abend aus Protest gegen die gewaltsame Entmachtung der provisorischen Regierung den Rätekongress verließen und damit das Feld der Macht räumten, war der Angriff auf das Winterpalais noch in vollem Gange. Aber kaum waren die Minister verhaftet, entdeckten die bolschewistischen Arbeiter den riesigen Weinkeller des Winterpalais und begannen ein Saufgelage, das durch keine Disziplin gestoppt werden konnte. Die zur Bewachung des Schatzes abgestellten Kommissare waren nach kürzester Zeit betrunken und der auf die Straße gepumpte Wein wurde aus den Rinnsteinen genossen. Rückblickend mag die glorreiche Stürmung des Winterpalais somit als Missverständnis erscheinen, als die Eroberung eines von wenigen Ministern schlecht bewachten Weinkellers. Vielleicht war die am meisten missverstandene Theoretikerin der Revolution, kurz vor oder kurz nach Marx, Alexandra Kollontai. Zumindest wurden ihre Polemiken gegen repressive Sexualmoral recht unterschiedlich verstanden. Die Forderung nach freier Liebe, frei von klerikal-staatlichen Eingriffen, frei von ökonomischen Zwängen, frei von patriarchaler Gewalt, interpretierte das Fürsorgeamt in Saratow im Sinne eines
Dekrets zur Verstaatlichung von Frauen,
mit dem es die Ehe abschaffte und sogenannten Männern das Recht auf genehmigte Bordelle zusprach. In Wladimir erstellte das
Büro der freien Liebe
einen Aufruf an alle unverheirateten Frauen zwischen 18 und 50, sich zu registrieren, damit Sexualpartner für sie ausgewählt werden könnten. Im Interesse des Staates, den Kollontai weitgehend aus den sexuellen Beziehungen heraushalten wollte, sollten sogenannte Männer das Recht erhalten, sich unter den Registrierten auch ohne deren Zustimmung eine Partnerin zur Fortpflanzung auszusuchen. Gleichzeitig durfte sich die Marxistin Kollontai, weil sie den Klassenkampf durch einen Geschlechterkampf ersetzt habe, vor einer Genossin aus der kommunistischen Frauenorganisation Zenotel als
Kommunistin mit einer soliden Dosis feministischen Mülls
beschimpfen lassen. Als 1926 Mitglieder der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol an einer Gruppenvergewaltigung teilnahmen, wurde dies auf eine von Kollontai inspirierte Theorie der sexuellen Befreiung zurückgeführt. Der einflussreiche Pädagoge und Sublimationstheoretiker Aaron Zalkind hatte schon vorher Kollontai kritisch in seinen
12 sexuellen Geboten
erwähnt. Sie habe vergessen, darüber zu informieren, dass die Protagonistin ihrer berühmten Novelle
Liebe der drei Generationen,
welche für sich die gleichen sexuellen Rechte in Anspruch nahm, die traditionell für sogenannte Jungen galten, unter Satyriasis leide, dem männlichen Gegenstück zur Nymphomanie. Freizügige, häufige Sexualität galt diesen Sowjetideologinnen als ungesunde Energieverschwendung, vor allem aber als unkommunistische Ablenkung von der Arbeit. Zu diesem Anti-Kollontai dürfte auch Lenin beigetragen haben, der im Interview mit der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin einen bemerkenswerten Kommentar zur Alexandra Kollontai zugeschriebenen Glaswassertheorie abgab, von der er meinte, sie habe
unsere Jugend toll gemacht, ganz toll.
Die Glaswassertheorie der sowjetischen 20er Jahre funktionierte dabei anders als der in den 80er Jahren auf westdeutschen Spielplätzen kursierende Witz, der ein Glas Wasser als Verhütungsmethode anbot, anstelle von reproduktiver Sexualität. Sie benannte die Ansicht, dass Sexualität ein ebenso einfaches Bedürfnis wie Hunger oder Durst sei und dementsprechend ohne weitere romantische Komplikationen befriedigt werden könne. Lenin antwortete,
nun gewiss, Durst will befriedigt sein, aber wird sich der normale Mensch unter normalen Bedingungen in den Straßenkot legen und aus einer Pfütze trinken? Oder auch nur aus einem Glas, dessen Rand fettig von den Lippen vieler ist? Zur Liebe gehören zwei, und ein drittes, ein neues Leben entsteht. In diesem Tatbestand liegt ein Gesellschaftsinteresse, eine Pflicht gegen die Gemeinschaft.
In der Rückführung von Sexualität auf Reproduktion der Gattung und deren Bestimmung als gemeinschaftliche Pflicht stimmte Lenin, einschließlich der biopolitischen und eugenischen Implikationen, mit seinen Kontrahentinnen überein. Durch die Verbildlichung nicht monogamer oder ungezügelter Sexualität als Glas, dessen Rand fettig von vielen Lippen ist, rief er allerdings nicht nur für den in der frühen Sowjetunion prominenten Hygienediskurs auf, sondern vor allem eine klassische heterosexistische Gedankenfigur, die freie weibliche Sexualität mit dem Verlust einer gewissen Ehre oder Reinheit und damit auch respektabler Attraktivität verknüpft. Sein profundes Verständnis sexueller Herrschaft und Befreiung hatte Lenin eher unbeabsichtigt schon in seiner Schrift
Staat und Revolution
offenbart, seinem letzten Text vor der Revolution, der zugleich sein staatskritischster war.
Allein der Kommunismus macht den Staat völlig überflüssig, denn es ist niemand niederzuhalten, niemand im Sinne einer Klasse, im Sinne des systematischen Kampfes gegen einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Wir sind keine Utopisten und leugnen durchaus nicht die Möglichkeit und Unvermeidlichkeit von Ausschreitungen einzelner Personen und ebenso wenig die Notwendigkeit, solche Ausschreitungen zu unterdrücken. Aber dazu bedarf es keines besonderen Unterdrückungsapparats. Das wird das bewaffnete Volk selbst mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit bewerkstelligen, mit der eine beliebige Gruppe zivilisierter Menschen, sogar in der heutigen Gesellschaft, Raufende auseinanderbringt oder eine Frau vor Gewalt schützt.
Der Kommunismus, sagte Lenin damit wider Willen, würde ebenso frei von Staat sein, wie der Kapitalismus frei von sexistischer Gewalt. Anders als mit optimistischeren Voraussagen lag er mit dieser Prognose sehr nah an der tatsächlich wenig utopischen Wahrheit des realen Sozialismus. Die Abgrenzung von der Utopie erfolgte hier in zweifacher Hinsicht. Zum einen wird ein paradiesisches Imago des Kommunismus durch die Behauptung der Unvermeidlichkeit einer gewissen Gewalt und der
Notwendigkeit
ihrer gewaltsamen Unterdrückung durchkreuzt. Zum anderen wird die Möglichkeit dieser Unterdrückung schon in der gegenwärtigen Gesellschaft ausgemacht, die damit bereits Momente der zukünftigen enthält. Aber das wenig unschuldige Beispiel von der zu beschützenden Frau gibt Auskunft über die Voraussetzungen dieses Arguments einer scheinbar voraussetzungslosen Gewalt
Einzelner.
Die Annahme, dass eine nicht allzu beliebige Gruppe Menschen in aller Zukunft weiterhin auf Schutz angewiesen bleiben müsse, das heißt erstens, dass sie nicht in der Lage sein werde, sich selbst zu schützen. Zweitens, dass sie sich der Gewalt immer wieder als geeignetes Objekt anbieten werde. Diese Annahme gilt Lenin als ahistorisch und deren Gegenthese somit als utopisch. Verdeckt wird damit der
systematische Kampf gegen einen bestimmten Teil der Bevölkerung,
durch welchen die geschlechtliche Klasse, nicht unähnlich der ökonomischen,
niedergehalten,
hervorgebracht und bestätigt wird. Die Politik der russischen Revolution, auch als bolschewistische, ging hier über Lenins beschränktes Vorstellungsvermögen hinaus, wenn auch nicht über seine Staatstheorie, deren Anwendbarkeit Lenin in diesem Fall nicht gegeben sah. Denn in der Bekämpfung der im marxistischen Diskurs der Sowjetunion nicht so genannten Geschlechterklassen und der männlichen Herrschaft war es eben der Staat, dem die zentrale Rolle zugedacht war. Sexuelle und geschlechtliche Emanzipation wurde in der sozialistischen Theorie von Engels über Bebel, Zetkin, Kollontai im Rahmen einer Kritik der Familie konzipiert, die selbst als in Auflösung begriffen gedacht wurde. Die vorbürgerliche wie die kleinbürgerliche Familie gilt dieser Theorie als Produktionseinheit, die auf Grundlage einer auch geschlechtlichen Arbeitsteilung die für die Reproduktion ihrer Mitglieder notwendigen Lebensmittel bereitstellt. In dem Moment, in dem die kapitalistische Industrie Textilien, Nahrung, Werkzeuge billiger zur Verfügung stellen kann, verliert die Familie zentrale produktive Funktionen und gerät in eine Krise, die mit der weiblichen Lohnarbeit zugleich eine Krise der patriarchalen, hierarchischen Arbeitsteilung ist. In klassisch teleologischer Manier besteht die Aufgabe des Sozialismus darin, die im Kapitalismus begonnene Tendenz zum Absterben der Familie und des in ihr institutionalisierten Sexismus durch die Sozialisierung zu Ende zu bringen, das heißt Vergesellschaftung oder leider eher Verstaatlichung ihrer verbliebenen Funktionen. Wenn Kinder von großen demokratischen und antiautoritären Institutionen aufgezogen werden, Essen nicht mehr in Kleinküchen, sondern in öffentlichen Kantinen zubereitet wird, wenn Alte und Kranke nicht länger von sogenannten Angehörigen gepflegt werden und die Reinigung der Wohnungen nicht mehr privat organisiert wird, dann ist die Familie gänzlich überflüssig und stirbt ab. Und mit ihr die geschlechtliche Arbeitsteilung, also die Grundlage der Geschlechterdifferenz samt der auf Aneignung unbezahlter Reproduktionsarbeit basierenden sexistischen Ausbeutung. Statt sich lange, wie der westliche Feminismus, um Veränderungen innerhalb der Familie zu bemühen, proklamiert der sozialistische direkt deren Abschaffung.
Unsere Aufgabe besteht nicht im Streben nach Gerechtigkeit in der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Unsere Aufgabe ist, Männer wie Frauen von der Arbeit im Kleinfamilienhaushalt zu befreien.
Das Problem dieser Konzeption wird deutlich, wenn die als Verstaatlichung konzipierte Vergesellschaftung der Hausarbeit aufgrund ökonomischer Umstände nicht gelingt, weil sich öffentliche Speisung, Reformheime, Kindertagesstätten und so weiter als Sozialausgaben niederschlagen, an denen der sozialistische Staat, wie jeder kapitalistische, zuerst kürzt. Die auf die Produktivkraftentwicklung fokussierte Teleologie dieses historischen Materialismus suggeriert, dass Freiheit zur Wahl nur gewährt werden könne und dürfe, wenn durch Einsicht in die Notwendigkeit und deren materielle Bearbeitung alle Möglichkeiten versammelt sind. Nur unter der Bedingung des vollkommenen Überflusses kann dann Freiheit existieren. Erst wenn Arbeit produktiver ist, darf sie anfangen, Spaß zu machen. Erst wenn der Zug im Bahnhof steht, dürfen alle mal ans Steuer. Erst wenn der Staat fähig ist, sämtliche reproduktiven Arbeiten zu übernehmen, kann die geschlechtliche Ausbeutung abgeschafft werden. Hauptsache Nebenwiderspruch. Erst kommt der Reichtum, dann die Demokratie. Insofern liegt die familiengünstige Alternative, zumindest übergangsweise, wieder nahe. Und selbst nach gestiegener Produktivkraftentwicklung blieb bis in die späten 80er Jahre im Wirkungsbereich der Sowjetunion der nicht vergesellschaftete Rest, der notwendiger Arbeit bis zur totalen Robotisierung immer noch anfällt, in der Hauptsache sogenannten Frauen überlassen. Der Grund dafür liegt, wie etwa Felicita Reuschling argumentiert, in der Abwertung jener notwendigen Arbeiten, die als reproduktiv gefasst werden. Diese gelten als rückständig, stumpf, unproduktiv, repetitiv und, größtmögliches Stimpfwort, kleinbürgerlich. Auch Lenin polterte in dem Interview, das er Clara Zetkin gab, gegen die
kleinliche, eintönige, kraft- und zeitzersplitternde und verzehrende Arbeit im Einzelhaushalt,
an welcher die Frauen verkümmerten, so
dass ihr Geist dabei eng und matt, ihr Herzschlag träge, ihr Wille schwach wird.
So wenig sich diese Kritik der Sklaverei des Spülbeckens, wie das Maria della Costa nennt, so wenig sich diese Kritik abweisen lässt, so erstaunlich ist doch umgekehrt, dass im Kontrast dazu die Fabrikarbeit, zumal die diszipliniert militarisierte, in solch glänzendem Licht erscheint. Erstaunlich bleibt auch, dass eine stumpfe, rückständige Arbeit entweder vom Staat überflüssig gemacht wird oder von einer traditionell hierfür bereitgestellten Gruppe, Frauen genannt, erledigt werden muss. Diesbezüglich erwies sich Lenin als der undogmatische, antiökonomistische Denker, der er als praktischer Revolutionär auch immer war. Seine Hauptattacke galt den männlichen Genossen, die es als
gegen das Recht und die Würde des Mannes
betrachteten, in Anführungszeichen gesetzte
Weiberarbeit
zu verrichten. Lenins Schlussfolgerung, die sozialistische Frauenarbeit schlösse
ein gutes Stück Erziehungsarbeit unter den Männern mit ein,
wurde zwar von den Bolschewiki ebenso geteilt wie die Forderung,
Männer
sollten
Frauen
im Haushalt
helfen.
Sie nimmt aber in der sozialistischen Emanzipationstheorie keinen systematischen Stellenwert ein. Emanzipation wurde über Staat und Lohnarbeit konzipiert. Sie enthielt damit eine unhinterfragte Norm, die bestimmte, in welche Richtung die Entwicklung zu gehen hatte. Im Frühjahr 1929 rief der Volkskommissar für Gesundheit, Nikolai Semaschko, ein Gremium von
Experten,
forensischen Gynäkologen, klinischen Psychiatern, Biologen zusammen, die dem Justizkommissariat dabei helfen sollten, über den Antrag der Bürgerin Kamenev auf operativen und juristischen Geschlechtswechsel zu entscheiden. Der Antrag war bei weitem nicht der erste seiner Art. Bereits 1923 hatte ein Transmann sich mit einem ähnlichen Anliegen an die Behörden gewandt. Angesichts der Selbstversuche von Intellektuellen, mit Hilfe von Bluttransfusionen Alte jung zu machen und Junge weise, angesichts der Forderung, die Toten wieder zu erwecken und der Planung, den Mars zu besiedeln, musste die medizinische Überarbeitung eines Körpergeschlechts, das für die Zukunft ohnehin nicht mehr vorgesehen war, eigentlich wie ein Detail erscheinen. In der Debatte um den Antrag der Bürgerin Kamenev, in der die anwesenden Expertinnen, ausschließlich sogenannte Männer, eine Vielzahl von Beispielen geschlechtlicher und sexueller Anormalitäten anführten, zeigte sich allerdings eine bemerkenswerte Begrenzung des sexualreformerischen Biologiediskurses in der frühen Sowjetunion. Das zweifelhafte Recht, eine biologische Abweichung zu sein, wurde nur den Perversen des europäischen und städtischen Russland zugestanden. Musik Für die islamisch geprägten Regionen der zentralasiatischen Sowjetunion hingegen galten geschlechtliche und sexuelle
Anomalien
als Ausdruck einer ökonomischen und kulturellen Rückständigkeit. Im Gegensatz zum Verhältnis zwischen Islam und Homosexualität im 21. Jahrhundert, aber in Übereinstimmung mit dem europäischen Orientalismusdiskurs des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, wurden die sexuellen Praktiken dieser Regionen einer unzivilisierten Kultur zugeschrieben. Dies ging so weit, dass in diesen Regionen nicht nur die zaristischen Sodomiegesetze intakt blieben, sondern in Usbekistan das 1923 geschaffene sowjetische Gesetz gegen sexuelle Belästigung von Frauen auch auf erwachsene Männer ausgedehnt wurde. Damit sollten vor allem Jungen vor erzwungener Prostitution geschützt werden. Es ließe sich aber vermuten, dass sich auch die männlichen russischen Kommissare vor den Avancen der regionalen Männer schützen wollten. In der Diskussion des vom Gesundheitskommissar Nikolai Semaschko einberufenen Gremiums erwies sich jedoch noch eine andere Norm als relevant. Und diese führt zu einer deutlichen Asymmetrie in der Bewertung transgeschlechtlicher Bewegungen. Während Transweiblichkeit nämlich, schwule Effeminierung etwa, als bürgerlich dekadent, als Bedrohung vor allem des Militärs aufgefasst wurde, wurde Transmännlichkeit zwar als übertriebene Form von Geschlechtergleichheit kritisiert, diejenigen, die sie für sich beanspruchten, wurden aber zugleich als revolutionäre Bolschewiki, als nützliche Mitglieder der Roten Armee wie der sozialistischen Gesellschaft respektiert. Dies wurde besonders deutlich an der Diskussion um den berühmten Transgender Jewgenija Fedorowna bzw. Jewgeni Fedorowitsch, auf dessen Fall im Expertengremium mehrfach Bezug genommen wurde. 1922 hatte er eine Postangestellte geheiratet, eine Ehe, deren Legitimität kurz darauf angezweifelt wurde. Aber die Anklage, die auf
Verbrechen wider die Natur
lautete, scheiterte im liberalen Klima der frühen Sowjetunion. Ein sowjetisches Gericht erklärte die Ehe für rechtens, mit dem simplen Hinweis darauf, dass sie einvernehmlich geschlossen worden war. Aber Jewgeni Fedorowitsch hatte nicht nur geheiratet, er war auch Mitglied der Cheka gewesen. Das war keineswegs eine Ausnahme. Menschen wie sie bzw. er fanden sich in Mengen in der Roten Armee, in den Fabriken, in den Parteiorganisationen. Volkskommissar Nikolai Semaschko selbst hatte bereits 7 Jahre vor dem Expertinnentreffen 1922 festgestellt, dass die
maskulinisierte
Frau mit zerzaustem, oft schmutzigem Haar, einer Zigarette im Mund, absichtlich schlechtem Benehmen und rauer Stimme ein Massenphänomen darstelle. Die wahren Gegnerinnen bestanden in den gepuderten, geruschten, nägelfeilenden Damen der klassenfremden Milieus. Bolschewistische
Frauen,
die Härte, Effizienz, kalte Rationalität, Rücksichtslosigkeit als zentrale Eigenschaften ihrer politischen Subjektivität ausbildeten, waren nicht nur ein Massenphänomen, sie repräsentierten auch das sowjetische Subjektideal. Der neue Mensch war ein Drag King. Diese
kommunistische
Gesellschaft war wesentlich keine Gesellschaft der Männer, sondern eine männliche Gesellschaft, eine Gesellschaft der Männlichkeit. In der frühen Sowjetunion wurden Geschlechter als im Sinne des Fortschritts aufeinander folgende Stadien menschlicher Entwicklung konzipiert, von denen die eine durch die andere zu überwinden ist. Einmal mehr hieß es, alle Menschen würden Brüder, allerdings in den seltensten Fällen warme. Das sozialistische Emanzipationsmodell übernahm somit das Liberale, aus dessen Vokabular die Brüderlichkeitsrhetorik ja stammt, befreite es aber von dessen partikularistischer Beschränkung, welche brüderliche Gleichheit als Gleichheit von Brüdern fasst. Die in der Revolution reproduzierte Hierarchie geschlechtlicher Attribute dient nicht, wie in Gesellschaften mit heterosexistischer Produktionsweise, der Konstitution spezifischer Subjektivitäten gemäß einer vorgeschriebenen gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Die geschlechtliche Opposition wird von einer räumlichen Opposition der Sphären, privat gegen öffentlich, in eine zeitliche Opposition, konservativ gegen progressiv, transponiert. Die Gegenüberstellung lautet dann nicht mehr Heim gegen Welt oder Arbeit gegen Familie, sondern Zukunft gegen Vergangenheit. Nicht von Natur aus beteiligen sich Frauen nur am nachbarschaftlichen Geschwätz übers Wetter und nicht am wissenschaftlichen Diskurs der Öffentlichkeit, sondern aufgrund ihrer sozialen Rückständigkeit. Die geschlechtliche Bewegung der Revolution von 1917 ist universell. Es ist die Bewegung einer universellen Maskulinisierung. Die bolschewistische Bewegung, die den Reichtum zur Bedingung der Freiheit erklärt, beschneidet gleichzeitig den Reichtum gesellschaftlicher Möglichkeiten. Auf einer solch künstlich verknappten Basis fällt es schwer, die kommunistische Frage zu stellen, wie die Gesamtheit jener Arbeiten organisiert werden soll, die wir als notwendig anerkennen zur Befriedigung der Bedürfnisse, die uns befriedigenswert erscheinen. Die historischen Geschlechter samt der sie hervorbringenden Beziehungsweisen müssten dafür als affektive, habituelle, intellektuelle, praktische Ressourcen verstanden werden, aus denen eine kommunistische Gesellschaft im Prozess ihrer Befreiung wählen kann. Dies ist der Moment der Freiheit, den die russische Revolution verfehlt, um etwa die Hälfte.
Wir haben ja, und das ist ja auch häufig schon bemerkt worden, im Spätkapitalismus dieses merkwürdige Phänomen einer Hypersexualisierung einerseits und einer Sexualangst, Sexualpessimismus andererseits, was irgendwie beides Hand in Hand geht und was erstmal sehr merkwürdig ausschaut. Also einerseits ein Diskurs über Sexualität in allen möglichen Medien, eine sexualisierte Werbung, ein sexualisiertes Fernsehen mit Talkshows über Sex, haufenweise Sexratgeber und eine Sexualisierung von Politik, wo man sich über die Fehltritte und sowas von Politikern auseinandersetzt, eine unglaubliche Überhöhung von Sexualität zu einem ganz wesentlichen Thema. Und andererseits eben eine ganz merkwürdige Form von sekundärer Prüderie, die sich natürlich vor allen Dingen deutlich zeigt darin, dass einfach seit Jahren, Jahrzehnten sexuelle Aktivität tatsächlich zurückgeht, viel, viel mehr Leute irgendwie in Sexualpraktiken über Lustlosigkeit klagen, also die Form von sexuellen Funktionsstörungen. Dass in Umfragen über Sexualität Leute sagen, ja, das macht fast so viel Spaß wie Skifahren. Also was ich eben meine, ist einerseits eben diese komische verdruckste Gier irgendwie von Leuten, die nie genug davon kriegen, irgendwie über die Sache zu hören und zu geiern und zu wissen, wer ist mit wem und wer ist da von den Royals zusammen und irgendwie, was kann ich tun, um meine Sexualauskommen zu verbessern. Also eigentlich dieses, also eine bestimmte Form von Spektakel, die auch gleichzeitig immer sehr impotent ist, also so eine Art von immer darüber reden, es nie machen, so. Also wo Sexualität zu einem Bild seiner selber wird, dem dann das tatsächliche sexuelle Geschehen irgendwie nie genügen kann. Und deswegen lässt man es lieber gleich bleiben. Weil so gut wie der Sex in den Ratgeberbüchern wird es ja nicht und so gut wie der Sex, den George Clooney hat, wird es erst recht nicht. Und diese Form von Fetischisierung, wo die Enttäuschung schon gleich mit eingebaut ist. und natürlich in der Form, dass Sexualität immer noch für die Horrorstories gut ist, also sei es eben in den ganzen Formen von Kinderschänder- und Jugendschutzdebatten. In Deutschland gab es in den letzten Jahren relativ unbemerkt eine ziemliche Verschärfung vom Sexualstrafrecht, was eben wirklich diesem Schutzgedanken folgt, dass Minderjährige eigentlich keine vollwertigen sexuellen Subjekte sind, damit überfordert und wo so merkwürdige Sachen wie der körperlose Missbrauch gesetzlich verboten werden sollte, also die Weitergabe von Pornohefte an Jugendliche. Und dieses Verhältnis von Sexualhype und sexueller Angst, das versuche ich eben einmal kurz allgemein darzustellen, andererseits dann nochmal in der sehr spezifischen Ausformung der deutschen Verhältnisse zu verfolgen. Das Verhältnis des Subjektes, also des bürgerlichen, allgemeinen, abstrakten Subjektes zu seinem Körper, ist ja schon von einem merkwürdig doppeldeutigen Verhältnis geprägt. Einerseits ist das Subjekt eben also als die handlungsmächtige Instanz in der bürgerlichen Gesellschaft genau das abstrakt Allgemeine, was von allem Empirischen, also natürlich und vorrangig auch von allem Körperlichen, von allem Geschlechtlichen abstrahieren soll, davon gereinigt ist, also die Subjektform, die allen offen steht. Und wenn man einen deutlichen Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit, also vom Feudalismus zum Kapitalismus, wie auch immer man das nennen will, rausstreichen will, ist es ja zum Beispiel die Abschaffung der Körperstrafen, also dieser exemplarischen Verstümmelung des Körpers zugunsten der Freiheitsstrafe, also dass statt dem materiell-empirischen Körper ein metaphysisches Konzept wie Freiheit angegriffen wird und eigentlich der Körper natürlich gerade unangetastet bleiben soll. Nur depraviert von allem. Es muss natürlich auch von diesem ganzen Empirischen gereinigt sein, weil das Subjekt ja gerade dadurch definiert ist, dass es sich in Raum und Zeit gleich bleiben soll, immer identisch mit sich, weil ich nicht sagen kann, ich war einfach ein ganz anderer, als ich diesen Vertrag abgeschlossen habe, als ich diese Ware gekauft habe und so weiter, sondern jeder dieses gleiche, mit sich identische, abstrakte Wesen in Raum und Zeit. Und andererseits ist das natürlich offensichtlicher Quark, weil es nicht funktioniert, weil natürlich das Subjekt von seinem Körper überhaupt nicht abtrennbar ist. Das ist eben schon anerkannt in sowas, dass die körperliche Unversehrtheit seine Bedingung überhaupt ist, dazu Rechtssubjekt zu sein, was tauschen kann, vor Gericht gehen und so weiter, dass das Menschsein an sich schon eine Abstammungsfrage ist. Du musst einfach von einem Menschen abstammen, um Mensch zu sein. Und genauso eben die Konkretisierung im Bürgersein. Auch das ist ja eben immer schon dieses biologistische Moment. Erstens von einem Staatsbürger, einer Staatsbürgerin geboren sein und in aufgeklärteren Staaten kommt noch dazu oder auf dem Staatsgebiet geboren. Und auch das muss, diese Doppelheit muss halt wieder sein, weil das abstrakt allgemeine Ich natürlich gleichzeitig immer ein Besonderes sein muss, also was seine Besonderheit für Staat und Kapital darstellt, zeigt, vor sich herträgt, seine besonderen Geschmäcker, Vorlieben, Vermögen, Potenzen, wie auch immer. Und eben dieses Besondere ist eben nicht Vernunft und Wille, also das, was dem überempirischen Transzendentalsubjekt zukommt, sondern gerade das, was von diesem abgespalten wird. Natur, Begehren, Ticks, was auch immer, was dann eben in dieser abgespaltenen Form als fremdes, quasi unverrückbares Schicksal wiederkehrt. Ich bin, wie ich bin, weil ich ein, was auch immer, ethnisch ein Deutscher, geschlechtlich ein Mann, begehrend ein Heterosexueller, eine Lesbierin, was auch immer bin. Also diese Form von Schicksalshaftigkeit. Musik. Spezifisch ist dieses doppelte Verhältnis zum Natursubstrat, was das Subjekt einnimmt, nochmal im Verhältnis zur wahren Arbeitskraft, in dem Verhältnis des Subjekts zu dem, was es ja zum Teil als einziges zu verkaufen hat. Einerseits ist Arbeiten, also das, was überhaupt die Lebensgrundlage ist, in der kapitalistischen Gesellschaft für die allermeisten definiert als Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv, also eine extrem körperliche Sache und als solche auch immer eine identitätsstiftende. Ich weiß, wer ich bin, weil mein starker Arm kann die Räder stehen lassen, wenn er will. Und andererseits ist gerade dieses Arbeiten immer ein ganz mystischer, spiritueller Akt, wo eigentlich der Befruchtung der Materie durch den Geist, also diese schöpferische Potenz, wo sich Marx ja schon drüber lustig gemacht hat, über diese bürgerlichen Vorstellungen, dass die Arbeit eben ex nihilo Sachen schafft, wie sonst früher nur Gott. Also auch da dieses Doppelte, einerseits eben rein körperlich, andererseits eben eine fast rein geistige Angelegenheit. Und insofern Arbeit eben als das Wesentliche, das in die Reproduktion der Verhältnisse eingehende, systematisch sich vorantreibende, in der Moderne ja wesentlich Männersache ist, gehen eben auch diese beiden Bestimmungen sozusagen in die Männlichkeit ein. Einerseits eben diese Zeugungskraftvorstellung, wie sie vom Geschlechtsakt quasi direkt auf den Arbeitsvollzug übertragen wird, die Fähigkeit also Neues aus Nichts zu schaffen, wo die Materie nur der Behälter ist, wo der Geist dann eben seinen Funken zugibt, die Form, und andererseits eben Männlichkeit gerade als das Antigeistige, das Kraftgeprotze des starken Arms, der sich als Mann gerade wegen seiner naturhaften Kraftüberlegenheit wähnt. Das ist natürlich, und das kehrt ja auch immer wieder in allen möglichen Männlichkeitskonzeptionen, einfach ein unversöhnbarer Widerspruch. Einerseits soll der Mann irgendwie gerade dieses nicht-körperliche, nicht-geschlechtliche Allgemeine sein, also der grau in grau rumläuft und Geist und Denken monopolisiert. Und andererseits ist er eben Mann, weil er ganz Körper ist und weil er einen Schwanz hat und weil Mann sein heißt eben, man kann nicht anders als und ich will nicht, aber geht ja halt nicht anders. Also genau dieses Zelebrieren eigentlich von nicht geistig sein, von Naturwesen sein. Dieser Widerspruch, diese Doppeldeutigkeit ist in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft eigentlich immer relativ notdürftig dann auch das andere Geschlecht, was dann das eigentliche Geschlecht sein soll, übertragen worden, als das Geschlecht, was sozusagen seine Geschlechtlichkeit anders als der abstrakte Mann vor sich herträgt, zur Schau stellt und immer schon als das Doppeldeutige begriffen worden ist. Also die Frau, die versteht man als Mann einfach nicht, weil das so amorph, so formlos, was auch immer ist, was es da eben diese ganzen Mythen gibt, wie die Frauen ja immer so emotional funktionieren und überhaupt nicht geistig so ganz fassbar. Wo sich dann aber genau dieser Widerspruch nochmal wiederholt, also einerseits soll die Frau natürlich das Naturwesen sein, was irgendwie naturnäher ist, also in den ganzen Mythen, die dann ja auch von Teilen der Frauenbewegung wieder positiv übernommen worden sind, irgendwie näher an der Sinnlichkeit, an der Muttererde, was auch immer. Und andererseits steht die Frau als mythisches Bild für den Tand, den Glitter, den oberflächlichen Schein, die Künstlichkeit, die Artificialität, also Schminken, Maskeradie, nicht durchschaubar sein, auch die Tugendhafte, die Tugend zu verkörpern. Und dieses Schwanken zeigt sich auch ganz gut zum Beispiel darin, eigentlich die Vorstellung, dass Frauen, ich glaube, 9-mal stärkeres sexuelles Bedürfnis haben als Männer, ziemlich lange, ziemlich gut koexistieren konnten mit diesem viktorianischen Bild, dass Frauen eigentlich Sex überhaupt nicht mögen und man sie dazu mehr oder minder überreden muss. Also von sich aus ein überhaupt nicht begehrendes Wesen sind. Das geht eben ganz hervorragend nebeneinander, weil dieser konstitutive Widerspruch im Subjekt genau auf dieses andere Geschlecht, was dann die Geschlechtlichkeit mit seinen Widersprüchen zu verkörpern hat, abgeladen wird. Aber das ist natürlich an sich immer eine prekäre Konstruktion und keine stabile. Und insofern eben die Subjektform immer auch als abstrakt allgemeine offen für alle ist, offen für alle sein muss, weil das Kapital sich eben keine Arbeitskraft entgehen lassen kann, der Staat keine Staatsbürger, Bürgerin, bloß wegen diesem geschlechtlichen Akzidenz, kann diese Konstruktion spätestens dann sich nicht mehr halten, wenn eben wirklich diese Aufteilung von Bilder auf die Geschlechter an Substanz verlieren, weil einerseits eben Frauen vermehrt in die Arbeitswelt dringen, sich da genau dieses Verhältnis zur wahren Arbeitskraft auch in ihrem Körper reproduzieren müssen. Andererseits, und das ist, glaube ich, ziemlich entscheidend, weil Arbeit als eine konstitutive Identitätsquelle für Männer sich selber in den letzten 20, 30, 40 Jahren ja auffallend gewandelt hat. Nämlich das, was Stichwort dritte industrielle Revolution und Dienstleistungsgesellschaft und sowas alles mitschwingt, hat ja sozusagen vom Imago einerseits eine Verweiblichung von Arbeit mit sich gebracht, das heißt wichtig in der Arbeit ist nicht einfach mehr die männliche Kraft und Stärke, sondern die Teamfähigkeit, die Emotionalität, das Eingehen können auf Bedürfnisse und eben nicht nur in den typischen Dienstleistungsberufen, sondern eben auch selbst in der Autoindustrie oder sowas, musste er halt irgendwie wirklich mitfühlend sein, auf andere eingehen können, all diese prototypisch weiblichen Eigenschaften und andererseits eben, dass dieses Muskelmerkmal, also das, worin der Körper dann wirklich spürbar wird, zunehmend rausgekürzt wird aus der Arbeit. Richtige, schweißtreibende körperliche Arbeit findet man in den Metropolen ja hauptsächlich nur noch als museales Relikt, was so mit Subventionen am Laufen gehalten wird, also Kohleabbau oder sowas. Und andererseits, wo es das noch gibt, in der Peripherie, in den Sweatshops, ist es ja etwas, was gerade verleugnet wird, abgeschottet. Und diese schöpferische Potenz, dieses andere Identitätsmerkmal, das ist wiederum gerade mit dieser Virtualisierung von Arbeit natürlich gänzlich ins Kapital eingegangen. Das heißt, das ist das, wo man staunend drauf guckt, was die alles können. Das heißt, die Subjekte, insbesondere die männlichen, gehen gerade damit ihrer wichtigsten Identitätsstützen, also wo man sich zeigen lässt, warum bin ich überhaupt Mann und nicht Frau, verlustig. Und das, was ihnen übrig bleibt, nämlich der Teil ihres Körpers, ihre Leiblichkeit, die nicht mehr gebraucht wird im Produktionsprozess, mit dem können sie auch, weil das Kapital damit nichts mehr anfangen kann, selber nichts mehr anfangen. Wenn sie ihren Körper spüren, dann nicht mehr eben in einem stolzen Sinne, wozu ja sogar der perverse Stolz des Bergmanns auf seine Staublunge mal gehört hat, da zeigt sich, dass ich wirklich was getan habe, sondern wenn der Körper muckt, dann ist es eben eine Anomalie, die nicht vorkommen sollte, die darauf verweist, dass etwas falsch ist, eine Störung vorliegt, dass man etwas falsch mit seinem Leben gemacht hat. Das heißt, der Körper, den gibt es natürlich immer noch als ein Mangelnder, als ein Muckender, als ein Begehrender, aber genau das ist das Horrorbild. So, der zeigt immer, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich nicht auf dem richtigen Pfad bin. Und das gilt natürlich wiederum genauso für die Frauen, insofern sie eben auch in diese abstrakt allgemeine Subjektposition substanziell eingehen. Wer aber nichts mit dem eigenen Körper so recht mehr anfangen kann, der wird erst recht nicht mit anderen Körpern etwas anfangen können. Und die Form, in der sich die Körper miteinander treffen, also üblicherweise immer noch in dem Rahmen der Geschlechterdifferenz, die eben zunehmend phantasmatisch, willkürlich, substanzlos wird, die reicht eben nicht mehr dazu, um diese rechte und schlechte Sicherheit der Identität, des Wissens, wer ich bin, noch zu sichern. Was also mal als Angebot, so, du bist Mann, weil die Frauen sind die Frauen, und das hat sozusagen noch eine wie auch immer willkürlich gestiftete, aber empirische Grundlage, woran du das ablesen kannst, verflüchtigt sich zunehmend, und aus diesem typischen Spiel von Anziehung und Abstoßung, dieser Doppeldeutigkeit, also einerseits sind Frauen für den Mann immer der Grund, zur Arbeit zu gehen und das Geld nach Hause zu bringen und die Frau dann auch ausstaffieren und konsumieren lassen, weil man das als Mann natürlich nicht selber kann, Dinge genießen, und andererseits die Frau und ihren Hort des Heims wieder zu fliehen, weil man da als Mann ja selber zerfließt und irgendwie doch hier mit den Jungs mal unterwegs sein muss. Und so, diese Konstellation lässt sich eigentlich so nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht trotzdem aufrechterhalten wird, kontrafaktisch. Aber dann eben immer unter dem Preis, dass irgendwie wirklich die Willkür da drin komplett sichtbar wird. Und vielleicht ist das das letzte Moment von dem, was am herkömmlichen, eigentlich von der Antike bis heute überkommenen Geschlechterverhältnisses noch bleibt, dieses Willkürmoment, also geschlechtliche Neutren, die keine Autos mehr reparieren können und auch den Frauen keine Tür mehr aufhalten, aber Männer sein wollen, oder umgekehrt, die unhöflich sind und keine Blumen mehr verschenken und keine Pralinen und deshalb denken, sie sind auch kein Mann mehr. Also das ist die postmoderne Version. Tatsächlich glaube ich, postmoderne Poststrukturalismus mit dieser ganzen Auflösung von Körper in Diskurs und diese ganze Judith Butler Theorie, Körper gibt es gar nicht, das ist nur ein Konstrukt, was auch immer das sein soll, ich habe das nie genau verstanden. Genauso ein Symptom davon, von dieser Furcht vor dem eigenen Körper oder der Weigerung, sich mit seinem Körper noch zu identifizieren, das Nichtwissen, was man mit seinem Körper eigentlich anfangen soll, wie sozusagen auf der umgekehrten politischen Skala die Gehirnforschung, die ja im Prinzip auch den Körper, da spezifisch das Gehirn, Willen, Begehren und Bewusstsein auflöst in irgendwelche komischen Informationsdiskurse, die da aber nicht von der Sprache ausgehen, sondern von den Synapsen und so, was sich da alles abschickt. Und wo man dann auch sagt, ich denke nicht, sondern mein Gehirn denkt. Also Gehirnforschung, Postmoderne, beides Weigerung, sich mit seinem Körper zu identifizieren. Das hat natürlich Gründe, das ist nicht irgendwie einfach eine Idiotie oder so. Dieser störende Körper macht eben Angst, weil er als Störender eben einsteht für Ohnmacht und Scheitern. Wenn der Körper sich muckt, habe ich etwas nicht unter Kontrolle. Nicht verwertbare Leidenschaften, die sich zeigen, bedrohen immer mein Normalitätsarrangement und müssen daher quasi schon automatisch als Ordnungswidrigkeit wahrgenommen werden. Das, was dann auch tatsächlich durchexerziert wird in diesen ganzen Formen, überschüssige Leidenschaften auszutreiben. Kein Rauchen mehr und weil das bringt doch gar nichts und so, was soll denn, du hast doch davon nichts vom Rauchen und stimmt ja auch, aber gerade deshalb ist das so ein schöner Prüfstein. Prüfstein dafür, wie viel überflüssige Leidenschaft eigentlich noch zugelassen wird. Und das gilt natürlich auch für Sexualität. Sexualität ist eben wunderbar, solange sie anzeigt, alles unter Kontrolle zu haben. Also ich habe meinen Beziehungspartner, ich habe regelmäßigen Geschlechtsverkehr, das ist auch gut und das ist gesund und das sagen auch die Krankenkassen. Und es trägt wirklich zum Workout bei, oder keine Ahnung, aber wenn er wirklich anfängt zu begehren, irgendwie exzessiv irgendwas zu wollen, dann wird das eben zum Problem. Weil das zeigt, dass ich nicht genug bisher auf meinen Körper gehört habe, dass ich vielleicht nicht den richtigen Partner habe, dass ich irgendwas ganz falsch gemacht habe in meinem Leben. Und deshalb gibt es eben diese Versuche, Leidenschaften zu kanalisieren, und zwar entweder in dieser starren Identitätsform, also ihnen einen Sinn zuzuweisen. Ich bin, der ich bin, weil ich irgendwie schon immer ein Schwuler war oder weil ich schon immer eine Hete war oder was auch immer. Um sozusagen daran vielleicht mal zu bebildern, wie dieses scheinbar Liberale, die schwule Identität ist quasi zugelassen, ist auch Werbeträger, gibt auch in Buchhandlungen immer die Schwulenabteilung, und Sexualfeindschaft zusammengehen, ist, es gibt genug Studien, die zeigen, dass das, was man heute homosexuelle Interaktion nennen würde, nämlich gerade unter Heranwachsenden, gemeinsames Onanieren oder auch irgendwie den anderen Jungen onanieren und so, seit den 50er, 60er Jahren extrem zurückgenommen hat. Ich glaube, es waren so 20%, die in den 60ern gesagt haben, dass sie sowas durchaus kannten. Also dieses irgendwo gemeinsam sich zurückziehen und komische Spielchen machen. Und das ist heute auf irgendwie 2% oder so gesunken von Leuten, die sagen, ja, sowas habe ich mal mitgemacht. Einfach deswegen, weil natürlich in den 60er Jahren das klar war, ich bin ja kein Schwuler. Das war sozusagen überhaupt keine formulierbare Position und deshalb konnte man auch alle möglichen homosexuellen Sachen machen mit anderen Männern, weil das ja nicht galt. Das war ja sowieso undenkbar. Während heute, wo das eine Option ist, muss ich mich der aber auch mit Haut und Haaren verschreiben. Also wenn ich es mache, dann heißt das eben auch, ich bin ein Schwuler. So, und das ist natürlich heute immer noch keine besonders angenehme Sache. Die andere Form ist eben genau diese Banalisierung, wie ich sie benannt hatte. Das ist fast so schön wie Skifahren und das ist was, was man wirklich in einen störungsfreien Alltag sehr wohl zu integrieren hat, was in einer gut gehenden Partnerschaft sein muss, aber wo man ganz viele Regeln drumherum aufbauen muss, damit das nicht außer Kontrolle gerät, und das lässt sich dann aber auch wunderbar irgendwie als ein Aushandelsprozess, die sogenannte Verhandlungsmoral, durchziehen. In einem kleinen, als liberal geltenden College in Ohio hat die Studierendenversammlung für beide Geschlechter und alle sexuellen Orientierungen einen Katalog sexueller Korrektheit, Regeln fürs Flirten, Küssen, Streicheln, Schmusen und Beischlafen aufgestellt. Das Prinzip ist einfach: explizite Fragen und explizite verbale Zustimmung für jede neue Ebene des sexuellen Kontaktes. Also eine klare Frage und ein klares Ja zum Kuss, zur Körperberührung bei jeder erogenen Zone, zu jeder Form der Stimulation sind Voraussetzungen gemeinsamer Sexualität. Die Universitätsverwaltung musste das Reglement in ihre Verfassung aufnehmen und ihren Sanktionskatalog für die Relegation von Studierenden der neuen Moral anpassen. Ich glaube, ich weiß nicht, wer von uns das gesagt hat, nach Sex fragt man ja nicht wie nach der Uhrzeit, sondern das läuft ein bisschen anders. Und dann irgendwie die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer da aus, oh Gott, wo war denn das? Saalfeld in Thüringen. Und gesagt, wieso nicht? Quatsch und genauso machen wir das. Und keine Ahnung, ob das im Realsozialismus irgendwie alles klarer und straighter to the point war. Auch wenn es natürlich ein sehr extremes Bild ist, aber genau diese Vorstellung von Sexualität ist ganz nett, wenn quasi das alles irgendwie seinen verhandelbaren Weg geht. Wenn ich zu jeder Sache Ja oder Nein sage und dann klappt das, dann sind keine Missverständnisse mehr möglich und keine doppeldeutigen Situationen und nicht mehr dieses Ineinander von Schönheit und Gefahr oder was auch immer, also nicht mehr dieses Ausgeliefertsein-Gefühl. Und so viel Richtiges da ja auch dran ist, weil Ausgeliefertsein eben für Frauen insbesondere natürlich tatsächlich etwas sehr Bedrohliches haben kann, so sehr ist natürlich genau dieses Sicherheitsbedürfnis, was da drin steckt, etwas sehr Bemerkenswertes, weil es eben die Beherrschbarkeit von etwas suggeriert, was einmal davon gelebt hat, gerade das Begehren eben nicht komplett durchregelbar und beherrschbar ist. Wenn irgendjemand Nein oder vielleicht oder mal sehen oder schweigen, ich sollte diese Person jetzt nicht aufs Bett werfen und ficken. Aber das sollte ich auch nicht tun, wenn sie Ja gesagt hat. Also was heißt das? Was heißt das respektieren dann? Heißt das, ich darf keine Avancen mehr machen oder nicht mehr genau die? Oder also im Prinzip ist das, was da rauskommt, ja eine unglaublich freudlose Welt, weil am Anfang heißt das immer Nein oder vielleicht, höchstens gerade mal vielleicht. Also ich glaube, alle Frauen, mit denen ich geschlafen habe, haben nie von Anfang an gesagt, oh ja, mit dem, sondern weil natürlich erstmal, wieso sollte ich und dann passiert sowas. Aber das ist dadurch natürlich einfach komplett ausgeschlossen, dass irgendwas passiert, weil ein Nein respektieren heißt dann irgendwie nicht mehr weiter, das darf nichts mehr passieren. So. Und natürlich wollen sie das alle nicht, aber wenn man dann damit kommt, dann heißt das, nee, Quatsch, darum geht's ja nicht. Aber worum es dann geht, bleibt völlig unklar. Und diese ganzen Fragen, die tatsächlich irgendwie so schwer sind, also von Wünschen und Fantasien, die politisch unkorrekt sind und wo man dann, was weiß ich, irgendwelche komischen S- oder M-Geschichten irgendwie eigentlich geil findet, aber besser nicht sollte oder was auch immer, die kommen ja überhaupt nicht zur Sprache. Und ich glaube, wenn die Leute da tatsächlich einfach mal ein bisschen ein blödes Album oder so ein bisschen ehrlicher und etwas mehr in sich gehen und so, dann würden da schon manche Sachen besser werden. Also natürlich reden auch die politisch korrektesten Sexleute nicht ständig beim Sex. Und natürlich weiß man und Frau auch, dass willst du mit mir schlafen eher ein Ornament ist. Also dass in so einer Situation die Entscheidung schon längst getroffen ist und dass beide Geschlechter auch einfach uncool finden können, ständig noch dieses und darf ich dir jetzt irgendwie den Pullover ausziehen und darf ich jetzt irgendwie, also bei Slavoj Žižek ist das mal irgendwann so karikiert worden, darf ich dir jetzt den BH öffnen und dann darf ich ihn dir jetzt wieder zumachen. Also dass es sowas auch sehr Warenförmiges hat. Ja, selten, dass quasi die Situation von Anfang an klar ist, so der hat mich gefragt und mich dann einfach geküsst und ich wollte das ja nicht und was für ein Arschloch, sondern das ist ja immer so eine Art Nachträglichkeit, also quasi irgendwann später ist mir klar geworden, das war ja scheiße, so und das wollte ich ja gar nicht. Also steht sozusagen jede Sexualität, die nicht irgendwie wirklich klar ausgehandelt ist, vorher und besiegelt, immer unter diesem Vorbehalt, sie könnte quasi nachträglich zum Übergriff erklärt werden. Und weil eben keine Sexualität komplett ausgehandelt werden kann, steht das im Prinzip jede. Das heißt, 99% davon wird irgendwie kein Problem, aber man hat immer so dieses leichte Moment von, könnte einfach. So, ich glaube, das finde ich diese unglaublich schräge Konstellation in diesem Spiel. Diese Angst, dass Begehren auch ja immer etwas Unkontrollierbares hat, und zwar, sagen wir mal, ganz deutlich natürlich bei Erektionen bzw. Feuchtwerden, das ist etwas, was nicht der Willkür untersteht. Bei Augustinus heißt das, im Paradies konnten die Menschen eine Erektion auf Kommando haben, aber das ist eben durch den Sündenfall leider verloren gegangen. Und das ist eben dadurch immer ein sehr deutliches Gefühl, meinen Körper nicht unter Kontrolle zu haben und auch immer etwas Unheimliches. Was mache ich denn eigentlich? Wer macht denn da eigentlich in mir Erregung? Wem spiele ich zum Beispiel meine Filme vor? Oder wodurch reagiert eigentlich der Körper auf was da? Also eine sehr starke Heteronomie-Erfahrung, eine Erfahrung von dem Körper sich auch ein Stück weit ausliefern. Das ist historisch für beide Geschlechter natürlich immer schon auch eine erschreckende Vorstellung gewesen. Für die Männer gab es immer dann die Möglichkeit, gerade in der typisch männlichen Form von Sexualität, diesen Kontrollverlust zu vermeiden und sozusagen in Kontrolle einmünden zu lassen. Ganz klassisch in dem Wham-Bam-Thank-You-Ma'am-Sex, also so 5 Minuten und dann ist gut und dann ist man auch wieder runter von dem Frauenkörper und unter der Dusche und hat dann sozusagen diese Spannung abgeleitet und das Objekt unterworfen und stillgestellt. Das ist also eben diese klassische Form, wie männliche Sexualangst sich durch Sexualität durchagieren kann. Diese neueren, modernisierteren Formen, eben entweder der mystischen Aufladung oder eben dem Phantasma der Regelbarkeit, sind sozusagen etwas sanftere Formen davon, welche die auch beiden Geschlechtern offen stehen, aber die sozusagen dieses bedrohliche, heteronome, sich ausliefernde, also das schwach sich zeigen dürfen, noch sehr viel umfassender ausschaltet und Sexualität als quasi entsexualisierte, stromlinienförmige, reibungslos integrieren kann. Ich mache das mal an 2, 3 Beispielen, um das sozusagen ein bisschen zu unterfüttern, aus der spezifischen deutschen Sexualgeschichte deutlich. Also ich mache da nur ein paar Stichworte, die jetzt notwendig sind, um sozusagen die postfaschistische Sexualisierung nachvollziehbar zu machen. Nationalsozialismus wird ja häufig als ein rigides System von Sexual- und Frauenunterdrückung begriffen, was es in bestimmter Weise auch gewesen ist und was es auf eine andere Art eben gar nicht war. Der nationalsozialistische Staat hat ziemlich im Gegensatz zu alten konservativen Vorstellungen von dem, was sich schickt und was nicht, Fortpflanzung, Sexualität überhaupt ja ziemlich zu einer Staatssache gemacht. Also natürlich am deutlichsten in der negativen Zuchtwahl, in Eugenik und sowas, also der Abtreibung der falschen Leibesfrucht, aber eben auch in einer Form von positiven Zuchtwahl, einer Ermutigung zum Kinderkriegen, zum sich fortpflanzen, wofür zum Beispiel sowas wie Ehe durchaus zweitrangig war. Die SS hat so davon geträumt, dass es später nach dem Endsieg auch die Friedel-Ehe geben wird, also die alte germanische Zweitfrau wieder eingeführt. Und die Wehrmacht hat sich sehr darum gesorgt, dass ihre Soldaten regelmäßig ins Bordell gehen, damit sie nicht irgendwie zu viel Trieb aufstauen. Und Körperkult kannten die Nazis ja auch ziemlich viel. Man kennt ja diese Arno-Breker-Statuen, die nackten, die bäuerlichen Frauen mit ihren harten, fülligen Leibern. Ich lese einfach mal zwei Zitate vor, um sozusagen diese schwüle, nationalsozialistische, sexualfeindliche Sexualität zu charakterisieren. Das ist einmal Hitler, der sagt: Würde nicht die körperliche Schönheit heute vollkommen in den Hintergrund gedrängt durch unser laffiges Modewesen, wäre die Verführung von Hunderttausenden von Mädchen durch krummbeinige, widerwärtige Judenbankerte gar nicht möglich. Und dann, zweites Zitat, das Schwarze Korps, also die Zeitung der SS, schreibt unter so ein paar Nacktfotos von Frauen: Für echte und edle Nacktheit. Wir müssen um das Offene und Ehrliche kämpfen, weil es immer das Richtige ist. Und ist es richtig, so ist es sicher gesund. Und ist es gesund, dann kommt es mit tödlicher Sicherheit aus dem Natürlichen. Darum müssen wir auch um die echte und somit edle Nacktheit für alle natürlichen Gegebenheiten kämpfen. Und da ist, glaube ich, das Stichwort drin, wie genau diese Sexualunterdrückung und Nacktkult und Schamlosigkeit zusammengehen, also genau in diesem Bild von offen und ehrlich und mit tödlicher Sicherheit gesund, worauf der Nationalsozialismus eben alles Ressentiment legte, war die verführerische, scheinhafte Oberfläche, hinter der eben widerwärtige Judenbankerte lauern konnten. Also der Tand, der Glitter, der käufliche Duft, die unbeständige Mode, genau das Warenförmige, von dem man ja weiß, dass die Ware irgendwie ständig wandern kann, ohne je einen Besitzer zu haben, wogegen man irgendwie genau diesen Zwang zur Veröffentlichung, zum hinter die Verschleierung schauen, bis hin eben wirklich zur Entkleidung der nackten, natürlichen und gerade darum aber eben keinerlei Mangel, keinerlei Begehren, sondern nur stahlharte Oberfläche präsentierende Körper zeigte. Dieses Vordringen in die Intimsphäre, diese Veröffentlichung noch des Geheimsten, des Flüchtigsten und so weiter, das Stillstellen gegen Maskeradie, gegen Schauspielerei, gegen Flirten und Verführung, also gegen Lassivität, Erotik, Schönheit letztendlich. Das ist auch das, was eigentlich das nationalsozialistische Frauenbild überhaupt geprägt hat. Also einerseits auch hier wieder eine rigide Zweiteilung der Geschlechter, Männer, Politik, Krieg, Frauen, Heim, aber eben das Heim nicht mehr irgendwie als Privatangelegenheit, sondern als gleichberechtigtes Mitglied der Volksgemeinschaft, die ihren Mann eben am Wochenbett steht, in der Schlacht am Wochenbett. Das heißt, wenn Frauen als die sich schminkenden Wesen, als die Flüchtigen und so weiter, genau diese Bilder von Weiblichkeit verfolgt worden sind, dann ist zugleich die Frau, die sich selber zum Mitglied des Volkskörpers macht, als gleichberechtigt angenommen. Was letztendlich dieses nationalsozialistische Angebot war im Sexuellen, und zwar an eben beide Geschlechter jeweils spezifisch angesprochen, war Lust daran, den Trieb zu bekämpfen, oder das Triebhafte, das Sexuelle, insofern es eben dieses jüdisch-feminine ist, also dieses Bild vom feminisierten Juden, dem feingliedrigen Verführer, der spielt, täuscht und so weiter und damit die Frauen ins Bett lockt, der Hass auf die täuschende Schönheit, hinter der sich dann irgendwie die Gefahr, die Syphilis, was auch immer verbirgt, die Schminke, die Lust, also das zu bekämpfen und im Volkskörper aufzugehen und dort sich dann auch natürlich und gesund fortzupflanzen, egal ob in Ehe oder nicht, sein als Herr dann selber die alten moralischen Grenzen zu überschreiten. Es ist also ein Angebot, beide Geschlechter durch die Fairness des Triebs, die Dschungel des Sexuellen sicher zu führen, wenn sie nur sich an die Hand nehmen lassen, unterwerfen und dann selber eben zu diesen Herren avancieren dürfen. Willkür steckt da natürlich immer drin, weil es sozusagen nie ganz klar war, was darf ich nicht. Viele Kinder zur Welt bringen, einerseits gut, weil braucht die Volksgemeinschaft, andererseits könnte ich auch asozial sein. Ein Mann irgendwie begehren, schlecht, ist man 175er, also Schwuler, aber Adolf Hitler begehren als Mann, schreiben, wie sehr es einem ans Herz gegangen ist, dass der Führer einen angeblickt hat. Das ist wiederum gut. Und in den Leni-Riefenstahl-Filmen sieht man eben auch wirklich, wie die ganze Masse, und zwar Männer wie Frauen, unglaublich sexualisiert sind als Groupies des Führers. So, es gibt die Szene, wie sie dann alle die Fenster aufstoßen in Nürnberg, wenn der Führer vorbeifährt, im Sinne von sich öffnen, sich darbieten. Also eine sehr merkwürdige Form von einerseits eben ganz rigiden Geschlechterrollen und andererseits ein totales Genderbending, wo Männer eben sich wie Frauen benehmen dürfen und den Führer anbeten, wo die Frauen wiederum, wenn sie auf Weiblichkeit verzichten und lieber so wie die SS-Anwärterin die Peitsche in die Hand nehmen, selber zu Phallusträgern avancieren können. Und genau dieses Bild von Nationalsozialismus als Exzess ist dann, und das ist eigentlich für diese Geschichte der deutschen Sexualnormen wichtig, genau dieses Bild vom Nationalsozialismus als einen großen sexuellen Exzess, den man jetzt abwehren muss. Das ist das, womit der Postfaschismus sozusagen auf libidinöser Ebene seine Subjekte hat versucht zu ködern. Diese Konstellation aus die Sexualität in die richtigen Bahnen leiten und weg von diesem nationalsozialistischen, faschistischen Exzess, ging erstmal auf Kosten wiederum der Frauen oder eben der aktiv Begehrenden als Frauen begehrenden Deutschen. Einerseits eben genau in diesem Bild, was ja ein Mythos ist, der glaube ich in den 50er, 60er Jahren noch stärker war als heute, aber sich eigentlich bis heute gehalten hat, dass es die Frauen waren, die Hitler an die Macht gebracht haben. Weil die Frauen eben dem Führer zugejubelt haben, ihm eigentlich verfallen sind. Hitler als der große Womanizer, von dem Magda Goebbels, die hinschmelzt zu Hitlers Füßen und so. Also genau das, was eben beide Geschlechter tatsächlich getan haben in der Masse. Dieses groupiehafte Begehren wird sozusagen wieder klassisch den Frauen zugeschrieben. Und versinnbildlicht fand man eben dieses Verhalten in den Ami-Huren. Wenn man heute zurückdenkt an Kriegsende und die ersten Jahre danach und so sich vorstellt, was ist das wichtigste sexualpolitische Thema, hat man natürlich immer das Bild, die Vergewaltigung im Osten, also durch die Russen. Aber nach allen möglichen Zeitzeugenberichten ist es tatsächlich in den späten 40ern, frühen 50er Jahren das absolut wichtigste Thema gewesen, die Ami-Huren. Also nämlich gerade nicht die armen Opfer, sondern die Frauen, die sich den Besatzern, also den neuen Herren irgendwie hemmungslos in die Arme werfen, dabei eben wieder jede Schranke überschreiten, also jede ethnische Schranke. Natürlich ist das Bild der US-Soldaten als Schwarzen da ganz wichtig und andererseits auch jede Klassenschranke überschreiten, weil entweder waren es proletarische Frauen, die sich dann, wenn sie Freundin von einem GI waren, sich Sachen leisten konnte, die die anderen nicht hatten, oder wenn es eine gut bürgerliche Frau war, dann war es eigentlich noch schlimmer, weil dann hat sie sich herabgelassen zu fraternisieren mit den Besatzern und sich zu prostituieren und das auch noch zu genießen. Das korrespondiert natürlich mit einer unglaublichen Kastrationsangst der Kriegsverlierer. Also die Vorstellung, die GIs kriegen jetzt unsere Frauen weil die irgendwie die Staaten, die Sieger sind, und wir sind halt die Verlierer, wir sind ja impotent gemacht worden, wir sind nicht mehr gut genug. Und ich lese einfach mal, weil es so toll ist, ein Gedicht vor, was ein heimkehrender Lanzer geschrieben hat. Das geht so. Zu Tode erschöpft, nach langen Wochen, kommen die Lanzer nach Hause gekrochen. In Freuden lebt die deutsche Frau, aber auf schlimmste Art, wir wissen's genau. In Paaren und einzeln sieht man sie gehen, Verlangen vor Türen und Häusern stehen. Ein lockendes Lächeln im kecken Gesicht, ihr deutschen Frauen, schämt ihr euch nicht. Die deutschen Soldaten ohne Arm, ohne Bein, die können euch jetzt wohl gleichgültig sein. Denen fehlt es freilich an Kaffee und Butter, aber die Fremden haben alles und dazu noch Zucker. Und bringt einer noch Schokolade herbei, dann ist die Hautfarbe auch einerlei. 5 Jahre brauchten sie, um uns zu besiegen. Euch können sie jedoch in 5 Minuten kriegen. Ihr zerrt und ihr wisst es genau in den Schmutz die Ehre der deutschen Frau. Und es gibt wirklich eine ganze Menge, so schön wie in diesem Gedicht, das ist glaube ich nirgends, aber eine ganze Menge solcher Schilderungen, die genau darauf abheben, die ist ohne Arm, ohne Bein, also dieses körperliche Verstümmelungsgefühl, was glaube ich schwer irgendwie nicht psychoanalytisch zu deuten ist. Und allerdings auch ein interessantes Detail, die 5 Jahre brauchten sie, um uns zu besiegen, euch können sie jedoch in 5 Minuten kriegen, war angeblich wohl eine stehende Redewendung, weil 5 Minuten ist genau eine Zigarettenlänge. Und das ist sozusagen genau das Bild, wie ein phallischer Gegenstand den Besitzer wechselt und sich die Frau den eben einverleibt. Also dieses Bild mit Zigaretten gefügig machen, sehr wichtig. Aber es setzt ja trotzdem noch eine Identität, nämlich uns brauchen sie zwar 5 Jahre, aber im Prinzip sind wir genauso besiegt wie ihr, also genauso feminisiert. Und dieses Bild von den Ami-Huren, wo natürlich ganz viel Rassenschande noch drinsteckt und eine unglaubliche Hysterie, was tut man jetzt eigentlich mit den Negermischlingen, den 3000, die daraus entstanden sind, das hat halt genau diese Vorstellung, Frauen in ihrer exzessiven, triebhaften, begehrenden Art unterwerfen sich eigentlich irgendwie jedem Herren. Erst jubelt sie Hitler zu und dann kommt der große GI mit der großen Panzerfaust und dann betet sie den an und so, damit ist irgendwie alles klar. Und es steckt also genau dieses Ressentiment gegen aktives Begehren von Seiten der Frauen, aber auch gegen Glitter, gegen Materialismus, gegen genau das, was also jetzt als American Way of Life galt und vorher eben mit dem Judentum assoziiert war, aber eben als Mittel, um sozusagen die Ordnung wiederherzustellen für das, wie es früher war, nämlich noch vor 33, als die Geschlechterrollen noch in Ordnung waren und man sein kleines Glück im Winkel hatte. Und erst nach und nach hat dann an die Stelle dieser Ami-Huren das Bild der vergewaltigten Frauen sich geschoben. Also der unschuldigen Opfer von sexueller Gewalt eines rasenden Siegers, wo niemand was für konnte, was dann eben auch ein Bild ist, was genauso letztendlich in ganz vielen Redewendungen auf den Nationalsozialismus wieder selber übertragen worden ist. Also das berühmte Hitler, der große Verführer. Und ja, jedes Volk hätte sich ja verführen lassen und wir wollten ja nicht, aber wir mussten und also was ja genauso Formulierungen sind, die eben so Vergewaltigung nahelegen. Und es gibt, darauf hat Georg Seslin mal hingewiesen, ein irres Moment in ganz vielen Schauspielerinnenbiografien, also von Ufa-Schauspielerinnen, dass jede von diesen Schauspielerinnen, Christina Söderbaum und Co., alle in ihrer Biografie irgendwo die Erzählpassage drin haben, wie entweder Hitler oder Goebbels, Goebbels war noch besser, weil er ist ja noch abstoßender, ihm nachgestellt ist, aber sie dessen Avancen sagen, also fast unter KZ-Gefahr abgewehrt haben und rein geblieben sind. Genau diese Vorstellung von rein geblieben sein, von unschuldig geblieben sein, von außen überwältigt, das ist sozusagen das, was dann von dieser Sexualisierung des Nationalsozialismus als Herr über die Lüste irgendwie übrig geblieben ist. Die Frauen, hieß das, wieder auf ihren angestammten Platz verweisen, aber eben wieder in diesem Sinne von nicht weibisch, also nicht verschwenderisch und exzessiv sein, auch nicht DDR emanzipiert, das war in den 50er Jahren sozusagen das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte, sondern an ihrem Platz ihre Aufgabe, die wichtig war fürs große Ganze, weiter zu erfüllen. Bloß, dass diese Aufgabe des großen Ganzen jetzt eben nicht mehr Soldaten fürs Vaterland produzieren hieß, sondern eben Kühlschränke fürs Vaterland kaufen oder Trümmer wegräumen fürs Vaterland oder so. Aber eben diese Aufwertung weiblicher Tätigkeiten, einkaufen, auswählen, Produkte für den Haushalt besorgen, als wirklich nicht Privatangelegenheit, sondern ganz wichtig für die Nation. Also von der Schlacht am Wochenbett zur Schlacht am Sommerschlussverkauftisch. Was natürlich auch weiterhin beinhaltet, dass Frauen eben nicht im Sinne dieser klassischen Frauenrolle sexy sein sollten, nicht das Begehren verkörpern sollten, sondern ziemlich im Gegenteil, also wenn man Fotos aus den 50er Jahren sieht, ob von Staatsmännern und ihren Ehefrauen bis zu Familienfotos, ist ja einfach immer ganz bemerkenswert, wie unerotisch diese Paare rüberkommen. Und das ist tatsächlich weiterhin, also genau dieses Bild, eine gute deutsche Frau schminkt sich nicht, erhalten bleibt, ist nicht verschwenderisch, ist nicht exzessiv, aber diesmal eben gerade im Zeichen von Normalisierung, Wiederherstellung der alten Rollen oder Reproduktion eines faschistischen Glücks im Winkel. Dieses traute Paar der 50er Jahre ist natürlich keine Wiederkehr zu den alten Rollen. Es ist ja eben ein ganz substanzloses Paar. Also die Frauen sind sozusagen um die Insignien der Weiblichkeit gebracht. Die Männer sind ja aber auch immer noch die Kriegsverlierer, die nichts zu sagen haben, die sich nicht mucken, sind also quasi immer noch die Impotenten, aber können sich eben zu Hause dann wieder als die Hausherrin aufspielen, was dann natürlich notwendig tyrannisch wird. Und was man aus diesen Erzählungen der 50er Jahre auf jeden Fall auch immer drin hat, ist dieses stickige, erstickende, wo eigentlich alles, was irgendwie mit Lebendigkeit, Leidenschaft und so zu tun hat, als eine Bedrohung ist und wo gerade, wenn die Menschen Kinder hatten, denen irgendwie all sowas ausgetrieben werden mussten durch exzessive Schläge, aber vor allen Dingen Mädchen eben auch wirklich eine Bedrohung darstellten, weil Weiblichkeit sozusagen Unheil anzog und deshalb mussten diese Mädchen wirklich unter die Glasglocke und bloß nicht rausgelassen werden. Beide Geschlechter also einerseits irgendwie scheinbar wieder stabilisiert, aber andererseits eben beide entgeschlechtlicht, unsexy, unerotisch, einem gemeinsamen höheren Herrn unterworfen, nämlich eben wer auch immer, entweder den Siegern gegenüber, denen man sich nicht muckt, später dann eben den Anforderungen von Staat und Markt, nach denen man sich richtet, aber eben keine, die irgendwas zu sagen haben. Das ist eben der Preis, wenn man dieses Phantasma von Unschuld und Reinheit hochhält, weil unschuldig und rein, das ist eben etwas, was man eigentlich mit keinem Geschlecht so richtig verbindet, sondern mit den Vorgeschlechtlichen, den Kindern. und wie Kinder, also verantwortungslos und unbehelligt und beschützt, wollten sich die Deutschen natürlich als die Kriegsverbrecher, die doch gar nichts dafür konnten und denen man doch jetzt bitte nicht mehr mit sowas kommen soll, auch fühlen. Ich mache jetzt noch zwei solche Stationen, zwei Sachen, die aus dieser Konstellation folgen. Zum Schluss, die erste Konstellation ist die von 68. Die lebt eben einerseits davon, dass mit der Sexualisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit und deren Vergraben unter ganzen Kampagnen von Gegenschmutz und Schund es schon irgendwie einfach ein befreiender Akt war, von den Sachen zu reden. Hat Dagmar Herzog auch ein ganzes Buch über die Politisierung der Lust geschrieben, also wie eng das eben wirklich zusammengeht, dass nationalsozialistische Vergangenheit und Sexualität beides so Dinge waren, über die man nicht redete, wie sich die Playboy-Hefte oder die Porno-Hefte bei Fatih ganz hinten in der Schublade fanden, wo dann auch die NS-Medaillen waren. Genau beides eigentlich so einen pornografischen Aspekt hatte, und wo es was sehr Befreiendes hat, darüber irgendwie zu reden, wo man dieses Verdrängte aus der Verdrängung rausholen will, was aber ja immer natürlich genau doppeldeutig ist. Was eben sich auch immer daher ganz leicht so äußert, wie bei Kunzelmann, der von der falschen Schamhaftigkeit der Deutschen in Bezug auf Juden spricht und dass sie alle unter dem Judenknacks leiden und man sie davon heilen muss. Also dieses Aussprechen, was ist, das Verdrängte hervorholen, das Verdrängte befreien, ist natürlich, wenn das Verdrängte der schamhaft Beschwiegene zugleich die NS-Vergangenheit und die Sexualität ist, ein ziemlich heikles Ansinnen. Und vielleicht ist diese Doppeldeutigkeit, wo die Leute sich einerseits als quasi zehren von diesem Unschuldsphantasma, selber als überhaupt nicht mehr irgendwie mit dem Nationalsozialismus verbunden, nicht irgendwie genetisch, also von der Genesis her, der Subjektstruktur irgendwie dadurch konstituiert, sich wehen, also sozusagen souverän über diese Vergangenheit gebieten können und andererseits diese Vergangenheit sich sozusagen immer wieder in ihr auch sexuelles, sexualpolitisches Agieren einschreibt. Das, glaube ich, macht eben das Typische an dieser Sexbefreiungskampagne der 68er aus. Ich mache das mal einmal an einem Beispiel, was ich sehr beeindruckend fand, was Raimund Reiche in einem Aufsatz dokumentiert hat. Anna Freud, also die Tochter von Sigmund Freud und Sophie Dann, haben kurz nach der Befreiung Kinder untersucht, die im KZ Theresienstadt im Alter von 3 bis 4 Jahren quasi sich selber überlassen waren, da ihre eigenen Kinderhorden aufgebaut haben und ohne Aufsicht durch Erwachsene sich irgendwie gegenseitig sozialisiert haben. Und beschreiben das eben als, die Kinder waren überempfindlich, ruhelos, aggressiv, schwierig zu behandeln, zeigten verstärkten Autoerotismus, neurotische Symptome. Genau, die Kinder waren im vollsten Sinne des Wortes ohne Eltern. Das heißt, die meisten von ihnen besaßen kein unbewusstes frühes Mutter- oder Vaterbild, an das ihre frühesten libidinösen Strebungen hätten gebunden sein können. Demzufolge waren ihre Altersgenossen ihre wirklichen Liebesobjekte. Diese Studie hat dann 68/69 der Zentralrat der sozialistischen Kinderläden wieder abgedruckt, aber quasi dazu gesagt, super. Das ist doch prima. Kein Mutter-Vater-Bild, frühe libidinöse Strebungen auf die Altersgenossen gerichtet, ist doch ganz hervorragend. Und wenn Freud und Dann das ein Problem finden, dann liegt das eben an ihren bürgerlichen, verinnerlichen Sexualtabus. Also im Prinzip sagen sie, dass diese KZ-Situation, Theresienstadt, eigentlich ein hervorragendes Vorbild dafür ist, wie man Kinder sozialisieren sollte. Sagen dann selber, sie haben natürlich die Probleme, dass bei ihren Kindern diese frühen Mutter- und Vaterbilder natürlich schon aufgerichtet worden sind und dass man jetzt irgendwie quasi, damit die in diese privilegierte Situation kommen, wie die Kinder aus dem KZ Theresienstadt, natürlich diese frühen Mutter- und Vaterbilder wieder austreiben muss. Im Prinzip heißt das eigentlich, man setzt sich da selber in so eine Rolle des Herrn über die Sexualität und fängt bloß an, in dieser Rolle mit den Nazis zu konkurrieren. Wer ist jetzt der bessere Herr? Wir, die wir mit dem Rückenwind der Geschichte loslegen, oder doch die Anna? Und genau diese komische Form von Herrsein über alles, der Verführer, der selber sozusagen technisch eingreift und die Libido-Quanten der anderen irgendwie reguliert, das, glaube ich, steckt sowohl in diesen ganzen Kommune 1-Vorstellungen, also wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, also sich bloß nicht hinreißen lassen von jemand, sondern wirklich irgendwie sich drauf dressieren, keine Eifersucht mehr zu empfinden. Und es gibt ja wirklich dann ziemlich fiese Rituale da. Erst muss einer das Tier einreiten, dann steht es allen zur Verfügung, ist ein Zitat. Aber auch aus den Protokollen zum Beispiel, wie sie ihren Kindern dann beschreiben, also so 4- bis 6-Jährige, Grisha, du kannst doch Nassers Penis haben, du kannst auch seinen Penis streicheln. Ich sage, dass man den Penis ganz lieb streicheln müsse. Nasser, tolle Namen hatten die Kinder damals. Nasser ist jetzt einverstanden, will aber dafür Grishas Vagina streicheln. Ich sage, dass man die Vagina auch lieb streicheln müsse, beide sind jetzt einverstanden. Also so eine ganz komische Vorstellung. Der Vater ist sozusagen wirklich der technische Vermittler, der in das Geschehen selber überhaupt nicht eingeschlossen ist, eben nur in dieser Funktion des Herrn, der jetzt da die libidinösen Ströme verkoppelt. Aber sich überhaupt gar keine Vorstellung macht, dass er in dieses libidinöse Geschehen selber mit einbezogen sein könnte. Und das ist, glaube ich, vielleicht das, was von der sexuellen Revolution hauptsächlich geblieben ist. Genau dieses Bild des technischen Verführers, der selber über den Dingen steht, der selber sich nicht hinreißen lässt, der selber nicht begehrt, sondern nur das Begehren anderer reguliert. Bloß, es war ja nicht jeder irgendwie Kommune 1 Popstar, dass die meisten Leute eben nicht viele andere Körper zur Verfügung hatten als ihre eigenen. Das heißt, das heutige Idealbild von dem, der seine Leidenschaften rational unter Kontrolle hat, der nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel ist, der ordentlich Sport treibt, aber auch nicht wieder so viel, dass es zu exzessiv wird, der gerne auch mal ein Gläschen trinkt oder auch mal einen kifft, aber bloß nicht wirklich sich dem anfängt hinzugeben, oder eben der auch ruhig mal seine sexuellen Erfahrungen macht, das ist ja alles völlig okay, aber natürlich bloß nicht sexsüchtig oder darauf sich wirklich jetzt auf eine Person so versteift oder keine Ahnung oder ganz im Gegenteil zu wenig Beziehungsarbeit leistet oder wieder zu viel oder also jemand, der diese Fairness alle wirklich bewältigen will, muss schon ein ziemlich guter Manager seiner selber sein. Der also ganz genau sich die Libido-Quanten zuteilt oder eben die Kraft durch sexuelle Freude, die der Körper gerade genau braucht, ohne dass man sich eben dem, was da sich auftut an Wünschen, an unendlichen Möglichkeiten des Begehrens und so weiter, dass man da wirklich dann sich der Maßlosigkeit dessen stellen muss. Jeder also eben sein eigener Verführer, das heißt aber natürlich auch, dass diese Souveränität immer eine erborgte ist. Also was mir gut tut, tut natürlich auch der Krankenkasse gut Und das ist kein Widerspruch oder ein äußeres Zwangsverhältnis, sondern gerade die innere Harmonie der postfaschistischen Gesellschaft. Um einen Zipfel jener Macht zu erhaschen, die einen zum Herrn über das Begehren macht, muss man eben selber das Begehren der Herrschaft auf sich ziehen, das Begehren des Ganzen repräsentieren. Die narzisstische Freude am eigenen, wunschgemäß im Fitnessstudio geformten Körper spiegelt das Wohlwollen von Seiten des Arztes und des Arbeitgebers. Vielleicht kann man an Jockel Fischers wandelndem Äußeren wirklich immer gerade ablesen, woran er gerade sein Genießen, sein Vergnügen hatte. Hartes Streetfighten, gemütliches Wohlleben oder Marathonlaufen. Und es ist immer genau das, was gerade in den Zeitgeist passt. Das linke Draufgängertum, das kohlsche Aussitzen, die stahlharte New Economy. In den Augen der Herrschaft, durch die das postfaschistische Subjekt auf sich herabschaut, will es eine gute Figur machen, deren Blick gütig auf sich ruhen fühlen und drohend auf den konkurrierenden anderen, ob in der Talkshow oder vor der Überwachungskamera oder am besten beides zusammen bei Big Brother. Weil hierzulande die Dialektik des Begehrens nicht zwischen Individuen pulsiert, sondern zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen, zwischen Allmacht und Ohnmacht, hat die Ordnung der Geschlechter kaum festen Bestand. Was nach dem Krieg notdürftig geflickt worden war, löste sich dank der dabei freigesetzten Triebdynamik sogleich wieder auf, also diese Stabilisierung des Geschlechterverhältnisses, und ermöglicht stetig Neuauflagen einer vergifteten Emanzipation, wo also die Frauen genauso viel wie die Männer zum großen Ganzen beitragen dürfen. Und vielleicht ist das hervorragendste Beispiel dieser vergifteten Emanzipation und dieser postfaschistischen Sexualarrangements die WM 2006 in Deutschland gewesen. Der nationale Summer of Love, der ja wirklich hippie-mäßig funktioniert hat, mit Massen von Leuten, die in wallenden Gewändern rumliefen, bloß dass die wallenden Gewänder halt schwarz-rot-gold waren, die also einen perfekten Einstand von Nation und Kulturindustrie zelebriert haben, wo eben jeder gute Laune auf Befehl hatte, ohne dass diese gute Laune jetzt irgendwie falsch gewesen wäre. Sie hatten ja wirklich ihren großen Spaß und nichts als ihren Spaß. Und gerade in diesem Spektakel, diesem WM 2006 Spektakel, wo man schwitzenden Körpern zuguckt auf Leinwänden, gerade das lebte ja von einer Feminisierung. Feminisierung als Jungbrunnen der Nation, sowohl in den Public Viewings, wo halt die Massen sich selber ansahen. Also man gab ja immer die Kameraschwenks auf die großen Public Viewing Orte, da bin ich, also dieses Ornament der Masse. Und es wurde ja immer herausgehoben, dass da wirklich 50% Frauen bei gewesen waren. Und dass es deswegen auch so gesittet und zivilisiert und freudig und locker zugegangen war und nicht mehr dieses typische männerbündische Bier trinken, hauen. Andererseits Nationaltrainer Klinsmann, der ja auf dem Höhepunkt des Erfolges wegen der Familie zurückgetreten ist und wo die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, so viel Gefühle, so viel Privatleben zulassen, davon könnte sich mal ein Manager eine Scheibe abschneiden. Mit anderen Worten, durch diese Feminisierung hat überhaupt erstens die Zivilisierungsspektakel funktioniert. Wir sind ganz anders. Wir sind wirklich locker, locker, locker. Und andererseits war es erstmals wirklich die ganze Nation, die sich da sehen konnte, nicht mehr nur der halbe Teil, wie bei früheren Weltmeisterschaften der Männer. Ohne den Hass auf die Spaßverderber nicht zu haben ist. Also all die Leute, die bei der Lockerheit nicht mitmachen wollen, nicht mitmachen können, die halt 6 Wochen lang irgendwie mit saurem Gurkengesicht durch die Gegend laufen, die auch wirklich keinen Spaß haben und die einfach was mit ihrem Leben falsch gemacht haben müssen. so ein bisschen was Transzendentes sollte Sexualität schon haben, so einen ganz, ganz kleinen Hauch von Nicht-Identität und irgendwas Sprengendes, aber wenn man das beschwört, irgendwie kommt man immer ganz leicht in diese Spektakelbilder oder es gibt ja keine anderen Bilder. Also ich rede quasi, wenn ich über Sexualität rede, immer schon in Reklamesprache. Also ich kann ja kaum anders über Sexualität reden, als wie schon irgendwie der und der sagte, ist ja, oder halt alle Prima-Formeln sind eben immer schon gleich Reklamenformeln. Vielleicht müsste man sagen, mit dem Hinweis auf Romeo und Julia als so ein tatsächlich etwas utopisches Bild von Sexualität, wo es gerade darum geht, dass zwei nicht dem großen Ganzen und seinen Anforderungen gehorchen, also der Familie und der naturgegebenen Bande, sondern im Gegenteil irgendwie den Feind lieben und mit ihm ins Bett gehen und Orgasmen haben und damit die Ordnung irgendwie wirklich durcheinander bringen und einen haben, den sie wirklich erheben können und in dem stellvertretend das ganze Menschengeschlecht. Ich glaube, es gibt sogar noch ein schöneres Bild in der bürgerlichen Literatur bei Milton. Ich weiß nicht, ob jemand irgendwann mal das Paradise Lost gelesen hat, aber es gibt eine ganz hervorragende Stelle, wo Eva schon den Apfel gegessen hat. Also es ist ja die Schilderung vom Sündenfall und Eva hat den Apfel gegessen und bietet ihn jetzt Adam an. Und Adam sagt dann, ja, er weiß, wenn er jetzt diesen Apfel essen wird, dann wird er fallen und das nicht gut. Aber er möchte lieber auf ewig von Gott getrennt sein als von Eva. Und dann beißt er in den Apfel. Und ich glaube, das ist so ein Bild, was ich schön finde für einen gewissen Unbedingtheitsanspruch, der dann wirklich irgendwelche spektakulären Identifizierungen übersteigt.
Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Heute alles unter Kontrolle. Geschlecht und Gesellschaft. 1917, 1945, 1968, 2006. Im ersten Drittel dieser 2 Stunden haben wir einen Beitrag von Bini Adamczak gehört. Hauptsache Nebenwiderspruch, geschlechtliche Emanzipation und russische Revolution. Und dann in den vergangenen 80 Minuten Lars Quadfasel mit einem Vortrag über Geschlechterverhältnis und Postnarzissmus. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, verabschiedet sich. Am Mikrofon war Dr. Indoktrinator. Auf Wiederhören. Die wunderschön transzendente oder vielmehr pseudo-transzendente und kitschige Hintergrundmusik stammte übrigens vom Großmeister Les Baxter.